Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch zuerst herzliche Grüße weitergeben aus meiner Heimatversammlung Vielau und ganz herzliche Grüße vom Siegfried Küttler. Ja, ich möchte kurz etwas zu meiner Person sagen, damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Das ist euer gutes Recht. Mein Name ist schon klar. Ich stamme ursprünglich, ihr werdet es also in meinem Slang merken, ich bin kein Sachse, ich bin ein Preuße. Ich stamme also ursprünglich aus Oranienburg. Früher hieß es bei uns in den Versammlungen in Oranienburg, ist das Vielau des Nordens. Und beide waren verrufen als exklusiv und konservativ. Ja. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe ein gutes Rüstzeug mitbekommen. Ich hatte sowohl in Oranienburg als wie in Vielau wirklich Väter in Christo, die mich sehr geprägt haben und die mich an die Hand genommen haben. Ja, ich bin verheiratet seit 37 Jahren mit Gudrun. Wir haben zwei erwachsene Kinder und einen Enkelsohn, über den wir uns sehr gefreut haben im vorigen Jahr. Ich bin von Beruf ursprünglich Gas, Wasser, Sonstiges. Die Ossis, die können immer noch lachen, ja. Bei uns waren das früher unterschiedliche Berufe, ja. Gas, Wasser und Heizung. Ich war also 40 Jahre auf der Baustelle, habe die letzten 24 Jahre in einer Firma gearbeitet. Wir haben Sonnenschutz montiert, also Rollladen, Jalousien, Markisen etc. in ganz Deutschland. 20 Jahre Montage hinter mir. Also ich sag mal so frank und frei, ich weiß immer noch, wo der Hammer hängt. Ja? Ich komme aus der Praxis und ich bin auch kein Theologe. Ich möchte gern Gottes Wort so praktisch wie möglich auslegen. Sicherlich gibt es da lehrmäßige Grundsätze und Linien. Aber wichtig ist, dass Gottes Wort uns irgendwo greifbar wird und dass wir etwas mitnehmen können für den Alltag. Das ist wesentlich. Ich war in jungen Jahren 2 Jahre in Kriwitz. In Kriwitz war das Altenheim der Brüderversammlungen in der DDR als Diakon. Das war eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Das war eigentlich meine Bibelschule. Ich war auf keiner Bibelschule, aber das war meine Bibelschule. Und das war eine gute Sache. Dann kam, ja, wie für viele von uns, Bausoldatenzeit. Auch das war, ja, eine gute Nummer. Man sehnt sich nicht an alles zurück, aber es war trotzdem eine gute Zeit, wo wir wachsen durften im Glauben. Ja, ich denke, das reicht. Ihr dürft mich gerne fragen. Ich bin also 37 Jahre Sachse, Zwangssachse, muss ich dazu sagen. Ich wollte das nie. Ich habe zu meiner noch nicht Verlobten gesagt, entweder du kommst mit nach Oranienburg oder wir lassen das ganz schnell sein. Ich wollte da nie hin, ja, in meiner jugendlichen Dummheit, muss ich wirklich sagen. Aber der Herr wollte es anders. Und er wollte mich genau da haben, wo ich heute bin. Das habe ich dann nach spätestens 10 Jahren verstehen dürfen. Ich bin vor Jahr 2015 in den vollzeitlichen Dienst berufen worden. 2 Jahre 50-50, das heißt 50% in der Firma gearbeitet, 50% im Werk des Herrn. Das klingt sehr gut. Für die Betroffenen ist es 80-80. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, jetzt ist es gut. Es gibt für mich nur noch ein Entweder-Oder. Und dann gab es aber, ja, die Einmütigkeit, die war nicht so groß. Der Matthias, der steht ein bisschen quer im Stall. Aber dann gab es eine klare Berufung. Die 8 Brüder, die in der Kassenkommission sind, wir haben ja so eine Kasse, Werk des Herrn, woraus die vollzeitlichen Brüder bezahlt werden. Da gab es große Einmütigkeit. Ein Bruder sagte, vielleicht brauchen wir mal endlich einen, der quer im Stall steht. Ja. Es ist immer schwierig. Ja. Es gibt viele Brüder, die denken gleich, aber sie schweigen. Aber man braucht niemanden, der den Mund auftut. Ja? Aber ich diene heute fröhlich meinem Herrn, bin viel unterwegs in ganz Deutschland und sehr dankbar dafür, diesen Dienst tun zu dürfen. Gut, wir lesen Nehemia Kapitel 1. Ich muss dazu sagen, das ist eigentlich ein Kapitel, das hätte schon für heute und morgen gereicht. Aber ich möchte gerne versuchen, euch so die Kernaussagen wiederzugeben und euch ans Herz zu bringen. Ich lese nach der revidierten 2000 Hückeswagen. Das ist meine Übersetzung, wobei meine eigentliche Übersetzung ist die ganz alte, aber da gibt es keine Alternativen mehr so richtig. Geschichte Nehemias des Sohnes Halkaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte, trug Leid tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, Jahwe, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes, das ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Bis hierher der Text für heute Vormittag. Ich mache das ganz kurz, das ist auch nicht wesentlich wichtig, aber es ist schon gut, wenn wir ungefähr wissen, wo wir uns befinden, auch rein geschichtlich, chronologisch. Das ist einfach so ein Verständnis gut. Nehemia, Sohn Halkaljas, ist auf der Burg Susan. Das ist die Hauptstadt und gleichzeitig auch die Winterresidenz des persischen Weltreiches. Und er diente unter Artaxerxes dem I. Dort befindet er sich und wir müssen irgendwo versuchen, wo wir uns geschichtlich befinden, wo wir uns einzuordnen haben. Viele Jahre vorher gab es diese Trennung, diesen Zerfall Israels in das Nordreich und in das Südreich. Ja, dann gab es die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Das Volk ist in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Eigentlich ein Gerichtshandeln Gottes an seinem Volk aufgrund ihres permanenten Ungehorsams und Götzendienstes. Das babylonische Weltreich wurde abgelöst durch die Perser und wir sind hier ungefähr 430 vor Christus, da ist dieser Text geschrieben. Es gab dann einen Sieg der Perser über die Babylonier und es gab erste Aufbrüche. Circa 50.000 Juden sind nach Jerusalem gezogen und begannen mit dem Tempelaufbau. Ja, wir müssen ja davon ausgehen, unter den Babyloniern wurde Jerusalem, ja, man sagte, dass bis ins Mittelalter hinein wurde die ganze Stadt, der Tempel, geschliffen. Das heißt, bis auf die Fundamente niedergerissen, ja, da stand nichts mehr. Die Gottesstadt, die Mauern Jerusalems lagen brach, waren Ruinen, ja. Die ersten 50.000 ziehen unter Serubabel nach Jerusalem und beginnen mit dem Tempelaufbau, was sehr schnell wieder zum Erliegen kommt, weil sich in der Abwesenheit des Volkes Israel hatten sich andere Völker angesiedelt und breit gemacht. Und es gab auch keinerlei Rückhalt durch den persischen König. 16 Jahre später erweckt Gott Haggai und Zacharja und sie ziehen nach Jerusalem mit etlichen Tausend und vollenden dann auch den Tempelaufbau. Wiederum später zieht Esra, der Prophet, mit einem Teil des Volkes nach Jerusalem. Er hatte ja vorrangig die Aufgabe, ein Stück auch für religiösen oder geistlichen Wiederaufbau zu sorgen, aber er beginnt auch mit dem Wiederaufbau der Mauer. Aber auch das kommt schnell wieder zum Baustopp, weil der Druck der anderen Völker, der feindlichen Völker groß war und der Rückhalt des persischen Königs fehlte. So, und jetzt danach sind wir im Text irgendwo zu Hause. So viel nur zur geschichtlichen, chronologischen Einordnung. Jetzt wollen wir den Text anschauen. Nehemia ist Mundschenk des Königs, das verrät er uns im letzten Vers. Und wir haben eine zeitliche Angabe, sowohl im ersten Vers, Kapitel 1, als wie im zweiten Kapitel im Vers 1. Da liegen 4 Monate dazwischen. Wir sind im Monat Kislev, ungefähr heute Mitte Oktober bis Mitte November zu Hause. Und wir lesen, dass Hanani, ein leiblicher Bruder, er wird später nochmal im Kapitel 7 genannt, ein leiblicher Bruder Nehemias in Jerusalem war, zu Besuch war. Und wir haben im Kapitel 2 gelesen, und ich fragte sie nach den Juden, nach den Übriggebliebenen, und ich fragte sie nach Jerusalem. Hier möchte ich mal den ersten geistlichen Bindestrich ziehen. Nehemia hat im wahrsten Sinn des Wortes, so würden wir heute sagen, Karriere gemacht am persischen Königshof. Er hat als Jude den Job eines Mundschenks erreicht. Ja? Das war schon ein absolutes Privileg. Das war besonders. Und als jüdischer Kriegsgefangener Mundschenk zu werden, das war wirklich eine große Nummer. Ja, also Nehemia musste zwangsläufig ein Mann sein, der einmal gut aussah, der vertraut war mit den höfischen Sitten und Gebräuchen. Er musste auch ein Mann sein, der durch diesen engen Kontakt mit dem König ein Mann sein, der Rat geben konnte, der auch ein Stück weise war, der wurde gefragt. Er hatte auch aufgrund seiner Stellung einen gewissen Einfluss, ja, auf den König. Und auf das, was geschah. Der hat wirklich im wahrsten Sinn des Wortes Karriere gemacht. Und zwischen der Wegführung, ja, des Volkes Israel in die babylonische Gefangenschaft und seiner Zeit, da lagen circa 150 Jahre dazwischen. Ja? Also Generationen lagen dazwischen. Und Nehemia fragt, noch ein kurzer Einschub, die Entfernung zwischen der Burg Susan und Jerusalem sind Luftlinie 1000 Kilometer. 1000 Kilometer waren das Entfernung. Und Nehemia fragt nach seinem Volk und Nehemia fragt nach der Gottesstadt Jerusalem. Das heißt für mich, dieser Mann hatte sich einen lebendigen Glauben bewahrt an seinen Gott, an Yahweh, den Gott Israels. Und er hatte sich ein lebendiges Herz bewahrt für sein Volk und für die Gottesstadt Jerusalem. Ja, wer ein klein wenig die Bibel kennt, der weiß gerade die Psalmen, ja. Die sprechen an vielen Stellen von Zion, ja, und von den Mauern Zions, ja. Das war der Ort, der Platz, wo Gott wohnen wollte, ja. Der Tempel, die Mauern Zions, die sprachen ein Stück weit von der Herrlichkeit und von der Größe, von der Majestät Gottes. Und Nehemia fragt nach. Nehemia nimmt Anteil. Wir haben eben auch so ein markantes Lied gesungen, da in der zweiten Strophe, da gab es auch so ein paar Aussagen, ja. Wir leben in einer Zeit, wo sich jeder selbst der Nächste ist. Wir reden von Ellbogengesellschaft, ja. Da sieht jeder, wie er irgendwo mit dem Pups an die Wand kommt. Und der andere, der ist ihm völlig egal. Ja? Das ist eigentlich unsere Situation heute. Nehemia hat einen Spitzenjob. Der hat ein Spitzenauskommen. Wenn man die Kapitel dann weiter liest, wir kommen da mal an eine Stelle, da lesen wir davon, dass Nehemia in Jerusalem circa 500 Leute täglich beköstigte. Und er bezahlte das alles aus seiner eigenen Tasche. Der hat auch bei seinem Job richtig Kohle gemacht, ja. Der hat richtig verdient. Und der fragt nach. Ich frage dich einfach mal, wann hast du das letzte Mal nachgefragt in Beziehung auf Versammlung, ja? Geistliche Heimat. Ich möchte uns das schon mal deutlich vermitteln, ja. Für mich ist das eine Sache, die mich schon sehr beeinflusst oder die mir sehr wesentlich ist. Heute gibt es einen Haufen Leute, die, ich rede mal jetzt von Frommen, ja, die stolpern so durch die Gegend. Man spricht so von einem gewissen Gemeindetourismus, ja, mal so ein bisschen da geguckt und ein bisschen da geguckt. Es ist heute eine große Not, dass sich Geschwister wirklich verbindlich werden und Geschwister bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Ich möchte uns das einfach wertvoll machen und das Empfinden habe ich bei Nehemia, dass er, obwohl er an einem ganz anderen Ort ist, an einem völlig gottlosen und götzendienerischen Ort, hat er sich trotzdem seinen lebendigen Glauben bewahrt und seine Liebe zu seinem Volk und seine Liebe im übertragenen Sinn zu seinen Glaubensgeschwistern. Liebe Geschwister, es ist wesentlich wichtig für unser Glaubensleben, dass wir echte geistliche Heimat haben. Geistliche Heimat. Geistliches Zuhause. Ja? Ich sag's euch einfach mal so ungeschützt. Wenn bei mir die 2 Wochen Urlaub vorbei sind, dann ist es auch gut. Dann freue ich mich wieder darauf, zu Hause zu sein. Nicht auf unsere 4 Wände, wo wir da hausen, ja? Aber zu Hause, Heimat, heißt für mich Versammlung vieler. Das ist Heim. Das ist Zuhause. Und dieses Empfinden, das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich fest verwurzelt sind und geistliche Heimat haben, wo wir uns einfach hinsehnen, wo wir wirklich sein wollen, wo uns jedes Fehlen wirklich Verlust bedeutet. Das wünsche ich uns. Nehemia hat sich diese Beziehung zu Gott bewahrt und auch die Beziehung zu seinem Volk. Er fragt nach. Und die Botschaft, die er bekommt, ja, die ist traurig, die wirft ihn förmlich nieder. Ja, wie berichtet Hanani und die Männer, die mit ihm waren, ja, die wenigen Israeliten, die in Jerusalem waren, sie waren im großen Unglück und in Schmach und die Mauern Jerusalems waren niedergerissen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Das war die gegenwärtige Ist-Situation in Jerusalem. Die wenigen Tausend, die in Jerusalem waren, die wurden unterdrückt von den Völkern, die sich dort breit gemacht hatten. Sie waren in Unglück, in Schmach, in Elend. Und die Mauern Jerusalems waren nach wie vor Ruinen, niedergerissen. Die Tore Jerusalems, auch darüber schreiben viele Psalmisten, ja, waren mit Feuer verbrannt. Und dann lesen wir im Vers 4, wie Nehemia auf diese Botschaft reagiert. Und das geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Erste Aussage, trug Leid tagelang. Zweite Aussage, ich fastete. Dritte Aussage, und ich betete. Vierte Aussage. Diese, ja, man spricht ja heute noch davon, das ist übrigens sehr interessant, ja, viele Redewendungen oder viele Sprichwörter im Deutschen, die haben eigentlich ihr Fundament in Gottes Wort, ja. Wir sprechen auch heute noch von Hiobsbotschaften, ja. Diese Hiobsbotschaft, die riss dem Nehemia wahrlich die Beine weg, ja. Das hat ihn echt betroffen gemacht, ja. Er setzt sich hin, er weint, trägt Leid, tagelang, er fastet und betet. Ich behaupte, er hat das 4 Monate getan. Nämlich zwischen den Monaten Kislev und den Monaten Nissan lagen 4 Monate. Und 4 Monate tat Nehemia eigentlich gar nichts, außer weinen, Leid tragen, fasten und beten. Er tat noch ein bisschen mehr, da kommen wir noch dahin. Ja? Das ging ihm wirklich an die Nieren, das ging ihm an die Substanz. Und ich möchte dich einfach mal fragen, wann hast du das letzte Mal oder hast du überhaupt schon mal über Situationen in der Versammlung, in der Gemeinde geweint, Leid getragen? Entschuldigt bitte, ihr werdet merken, ich gebrauche eigentlich permanent das Wort Versammlung. Ich liebe dieses Wort und ich halte es auch für die bessere Übersetzung. Ja. Ich habe zweimal erlebt bei öffentlichen Aktionen, wie unser führender Bruder von der Gemeinde Philo sprach und der Bürgermeister sprach von der Gemeinde Philo. Beide meinten aber etwas völlig Unterschiedliches. Ja? Ich liebe das Wort Versammlung, entschuldigt bitte, seht mir das nach. Ja? Wann hast du das letzte Mal geweint über Zu- und Umstände in der Versammlung? Wann hattest du die letzte schlaflose Nacht über Notsituationen in einer Versammlung? Und ihr habt manches durch in eurer Geschichte und auch wir haben manches durch. Auch bei uns gab es Spaltung. Ja? Wann konntest du das letzte Mal weinen über Notsituationen in der Versammlung im Hause Gottes? Ist das eine Sache, die dich überhaupt anficht? Die dich irgendwo erreicht? Oder bist du da ganz cool? Nehemia war 1000 Kilometer entfernt von Jerusalem. Der hatte einen super Job. Der hatte ein super Auskommen. Und er weint, trägt Leid, fastet und betet. Liebe Geschwister, ich wünsche uns das, dass wir solche werden, die wirklich Leid tragen können, die weinen können, die fasten und beten können. Und Nehemia betete 4 Monate. 4 Monate drehte sich gar nichts. 4 Monate betet dieser Mann. Und wir wollen anschauen, wie er betet. Weil ich glaube, das Gebet Nehemias ist bis heute auch für uns ein schönes Vorbild. Was tut Nehemia als erstes? Vers 5, er betete vor den Gott des Himmels und sprach: Ach, Jahwe, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Doppelpunkt in meiner Übersetzung. Was tut Nehemia als erstes? Er beschreibt Gott, wie er ist, in seinem Wesen. Du großer und furchtbarer Gott, du zu fürchtender Gott. Er beschreibt Gott in dem, wie er ist, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und ich sagte mal, wie ich bete, ja? Wenn bei mir Not angesagt ist, wenn es irgendwo eng wird, dann bin ich einer, der mit seinem Anliegen sofort mit der Tür ins Haus fällt. Vielleicht bist du anders. Da ziehe ich den Hut vor dir, ja? Aber vielleicht erkennen wir uns da irgendwo wieder, ja? Bei uns irgendwo Not angesagt ist, dann preschen wir damit vor. Dann, ja, und wir haben ja auch einen wunderbaren Gott. Ja. Ich denke nur mal, lass uns das mal lesen. Ihr werdet, der Jochen, der hat schon in diesem Sinn gebetet und das war gut so. Ihr werdet von mir nichts Neues hören. Ja. Der Apostel Paulus und auch Petrus schreibt an mehreren Stellen, ich erinnere euch. Ja. Und mehr werde ich auch nicht tun. Wenn es grundsätzlich Neues gibt heute, dann müssen eigentlich alle Alarmglocken anspringen. Ja? Halt das für sehr zweifelhaft, dass wir heute noch zu völlig neuen Erkenntnissen kommen können über Gottes Wort. Aber wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 4, im Vers 14. Viele von uns kennen diese Verse auswendig. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist unsere neutestamentliche Situation, ja, als Gotteskinder. Wir wollen uns einfach mal daran erinnern, wir haben einen Gott, der 0 bis 24 Uhr von Montag bis Sonntag, und da gibt es auch keine Feiertage, für uns zu sprechen ist. Wir haben einen Herrn, der sich für uns verwendet. Wir lesen sogar im Römerbrief im Kapitel 8, da heißt es, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Schlicht und einfach könnte man sagen, der Heilige Geist tut Dolmetscherdienste, dass das, was wir beten, auch da ankommt, wo es hin soll. Wir haben das Vorrecht, mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade zu treten. Aber wie tun wir das? Im Philipperbrief, da werden wir dazu angehalten, ja, mit Gebet und Flehen und Danksagung unsere Anliegen vor ihm kund werden zu lassen. Da haben wir auch diese Verbindung, ja, Danksagung. Nehemia fällt nicht mit der Tür ins Haus. Nehemia, der beschreibt zuerst seinen Gott, du großer und furchtbarer, du zu fürchtender Gott. Nehemia bringt hier klar und deutlich zum Ausdruck, er war sich bewusst, mit wem er es zu tun hatte. Da haben heute manche Fromme ein Riesenproblem damit. Ich habe ein Riesenproblem damit, wenn es da keinen Herr mehr gibt. Ja, da wird der Herr Jesus irgendwo auf unsere Ebene herabgezogen. Ja, da wird aus dem Herrn der Herren, dem König der Könige, der Kumpel Jesus. Das ist er nicht. Er ist Herr. Und unser Gott, Sie sind die höchste Instanz dieses Universums. Wissen wir noch, mit wem wir es zu tun haben? Auch wenn wir vor sein Angesicht treten. Nehemia ist sich dessen bewusst. Und Nehemia bringt noch etwas zum Ausdruck. Auch darum weiß er. Und gleichzeitig beginnt er hier eigentlich schon ganz vorsichtig. Er tut das später noch deutlicher. Kommen wir hin. Er beginnt eigentlich hier schon vorsichtig, Gott beim Wort zu nehmen. Gott an seine Verheißungen zu erinnern. Denn was betet er? Der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das hatte Gott verheißen. Ja? Wer seinen Bund bewahrt, den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, wer ihn liebt, wer seine Gebote hält, den wird er auch durchtragen. Das war eine klare Verheißung, die hat Gott gegeben. Heute wird oft gefragt, ja, wie erkennen wir den Willen Gottes? Junge Leute fragen das und sicherlich auch zu Recht, und das ist gut so. Oder wir fragen uns, wie kommt denn Liebe zum Herrn Jesus irgendwo zum Ausdruck? Denn ich gehe davon aus, dass wir das noch auf den Schirm haben, dass wir den Herrn Jesus lieben. Oder gehören wir zu den Leuten, die beständig nur Liebe erwarten? Ja, ist für uns Jahwe, der ewig seiende Gott, auch dieser weißbärtige alte Großvater, bei dem wir ständig antreten können, à la Wunschkonzert? Oder wissen wir noch, mit wem wir es zu tun haben? Wie kommt unsere Liebe zum Herrn Jesus zum Ausdruck? Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, ich glaube viermal, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und einmal sagt er, wer mich liebt, der hält meine Gebote, und meine Gebote sind nicht schwer. Also, Liebe zum Herrn Jesus, die können wir zum Ausdruck bringen, indem wir ihm gehorsam sind und dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sind. So kommt Liebe zu ihm zum Ausdruck. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Das hat nicht, ich sage bewusst, das hat nicht nur mit schön gesungenen Anbetungsliedern zu tun. Ja? Das hat auch seinen Platz in jedem Fall, der Lobgesang. Aber das kann nicht alles sein. Liebe zum Herrn Jesus kommt zum Ausdruck durch gelebten Gehorsam. Ich sag's mal auf meine Weise, wie ich das für mich so festgemacht habe. Ja, diese Liebe kommt zum Ausdruck einfach als ein Dank für Golgatha. Ein Dank für Golgatha. Ja, ein liebender Gehorsam. Das macht nämlich einen großen Unterschied. Ich möchte auch das erklären. Ich habe bei den Spartensoldaten gedient und da ging es einfach darum, Gehorsam zu leisten. Und für mich war das Kadavergehorsam. Ja? Also wer in irgendeiner Armee gedient hat, der kennt das. Die Befehle waren manchmal so unsinnig und entsprachen oft jeglicher Logik und jeglichem Verstand. Ja? Es war nur ein Kadavergehorsam, der geleistet werden musste. Was der Herr Jesus von dir und von mir erwartet, ist, dass wir liebenden Gehorsam leisten, der geprägt ist vom Dank für Golgatha. Das möchte er. Liebenden Gehorsam geprägt vom Dank für Golgatha. Und noch etwas steckt hier drin. Wenn wir ihn lieben, dann wird er zu seinem Wort stehen. Wenn wir lieben, dann wird er auch seine Verheißungen erfüllen. Ja? Es gibt einen Mann, der in besonderer Weise gefragt wurde, ihr könnt euch sicher sofort bei euch schießt ins Gehirn, ich hoffe das, im Johannesevangelium Kapitel 21 wird Petrus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Die Fragen scheinen identisch, sind sie aber nicht. Die erste Frage lautet, liebst du mich mehr als diese? Ein Bezug auf seine Kameraden, ja, die anderen Jünger. Es ist auch legitim zu übersetzen, liebst du mich mehr als dieses? Wir können auch unser Herz an irgendwelche Dinge hängen. Ja, ich hatte einen Arbeitskollegen, der war ungläubig, ja, ich möchte es nur als Bild gebrauchen. Der war Bayern München Fan, ja. Der hatte also im Transporter den großen Bayern-München-Schal da auf dem Armaturenbrett. Der hatte sämtliche T-Shirts und Sweatshirts mit Bayern-München-Emblemen. Ich habe nochmal gefragt, ob der noch die Schlipper mit Bayern-München-Emblem anhatte. Ja? Und du konntest dich mit ihm eigentlich nichts Vernünftiges unterhalten, außer Fußball. Bei mir geht aber mit Fußball gar nichts. Ja? Von mir aus sollten sie jedem Mann da einen Ball geben, damit er Ruhe auf dem Platz wird. Ja? Der hat in seinem Vorgarten, könnt ihr nachprüfen, ich erzähle keine Märchen, einen großen Fahnenmast mit der Bayern-München-Flagge. Und je nach Spielstand ist die dann ganz oben oder auch halb unten. Ja? Was will ich damit sagen? Der brennt für Bayern-München. Da geht auch nicht viel mehr vor in dem Oberstübchen. Ja? Bayern-München. Wofür brennen wir? Wofür brennen wir? Brennen wir für den Herrn Jesus? Der Jesus fragt den Petrus weiter, liebst du mich? Als drittes fragt er, hast du mich lieb? Und das ist sehr interessant im Text. Petrus gebraucht immer dieses griechische Wort Phileo. Und Phileo ist eigentlich eine recht oberflächliche Sache, das meint so Freundesliebe, so wie man einen Freund gern haben kann. Ja? Und der Jesus gebraucht ausschließlich Agape. Göttlich lieben. Und bei der dritten Frage, hast du mich lieb, gebraucht er auch Phileo. Und da fällt bei Petrus der Groschen. Wie reagiert Petrus? Herr, du weißt alles. Vor dir bin ich wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kennst mein Herz. Wie lieben wir den Herrn Jesus? Wie ist unsere Beziehung zum Herrn Jesus? Und ja, ich gehe davon aus, die meisten von euch waren oder sind Kinder gläubiger Eltern. Wir stehen in einer besonderen Gefahr, nämlich in der Gefahr, schlechthin in etwas hineinzuwachsen. Ja? Wir brauchen aber alle den Zerbruch vor dem Herrn Jesus. Wir brauchen alle, egal wie jung oder alt wir schon geworden sind, diese Situation des Bankrotts, ja, des Totalbankrotts und der Sündenerkenntnis und der aufrichtigen Buße. Und das möchte ich auch einfach fragen in diesem Zusammenhang, ja. Ist der Herr Jesus wirklich dein persönlicher Herr und Heiland? War das wirklich in deinem Leben eine Herzensentscheidung? In der Apostelgeschichte Kapitel 2, da haben wir eigentlich ein schönes Bild, was es heißt, sich zu bekehren und umzukehren. Ja? Nach der Predigt des Petrus, da fragen da Leute, da heißt es im Text, und es drang ihnen ins Herz, was sollen wir tun, Brüder? Und sie bekommen Antwort, glaubt und werdet getauft. Und da lesen wir im Vers 41, und das glaubten bei 3000 Seelen. Ja? Das Bekehrung, Wiedergeburt ist eine radikale Sache, ist eine Wendung um 180 Grad. Nehemia weiß, mit wem er zu tun hat. Jetzt kommt ein Doppelpunkt. Jetzt hat man das Empfinden im Vers 6. Es geht jetzt mal richtig los. Und jetzt kommt er erst mit seinem Anliegen und mit seiner Bitte. Und er bittet einfach erst einmal darum, dass Gott sieht und dass Gott hört. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete. Er bittet schlicht und einfach um die Aufmerksamkeit seines Gottes. Er bittet, dass Gott zur Kenntnis nehmen möchte, dass Gott hören und sehen möchte. Und dann tut er hier etwas, das ist uns eigentlich auch fremd. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Wir haben gesagt, die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft lag mindestens 150 Jahre vorher. Generationen dazwischen. Was hatte Nehemia mit der Schuld des Volkes damals zu tun? Ja? Was ging ihnen das an? Aber er stellt sich mit darunter und er ist sich auch seiner eigenen Schuldhaftigkeit und seines eigenen Zu-Kurz-Kommens völlig bewusst, denn es wird noch dicker. Auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Und es kommt ein drittes Wir. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Dieser Mann tut Buße für sein Volk und er stellt sich mit darunter, auch ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Mich hat diese Sache sehr betroffen gemacht, weil wie denken wir, auch wenn es um Sünde, um Schuld in der Versammlung Gottes geht. Ja, wir werden immer wieder mal mit solchen Dingen konfrontiert. Wie reagieren wir auf Sünde im Leben eines Bruders oder einer Schwester? Erheben wir uns darüber wie der Pharisäer, der sich vor die Brust schlägt und sagt, Herr, hab Dank, dass ich nicht so bin wie dieser? Oder stellen wir uns mit darunter? Können wir darüber weinen und Leid tragen? Geht uns das wirklich an die Substanz? Können wir uns mit darunter stellen und um Vergebung bitten? Denn oftmals ist es so, dass wir alle irgendwo auch unseren Anteil daran haben. Ja? Nur ein Beispiel, wenn es zu Ehekonflikten kommt oder sogar zur Scheidung innerhalb der Versammlung, ja, die Dinge, die werden immer mehr. Dann ist das oft so, dass das erkennbar ist, dass sich Eheleute vielleicht nichts mehr zu sagen haben. Da kann man manches beobachten. Die wenigsten haben irgendwo den Mut, auch irgendwo anzusprechen, ja, und dem nachzugehen. Man möchte ja auch niemanden zu nahe treten, niemanden auf den Schlips treten, ja. Aber Gottes Wort sagt uns, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, ja, ich sage mit meinen Worten, dann geh ihm nach. Es ist selten so, dass jemand, wie heißt es in Galater 6, dass jemand von der Sünde übereilt wird. Ja, das ist so eine Situation wie bei Josef im Haus des Potiphar. Ja, die Frau des Potiphar, die wollte ihn in ihr Bett haben. Und da heißt es, und er floh. Das war das Einzige, was er tun konnte in dieser Situation. Ja? Das war eine Sache, wo die Sünde drohte, ihn überfallartig zu überfallen. Ja? Das ist selten so heute. Heute lebt man sich irgendwo auseinander. Ja? Und wir registrieren das durchaus. Liebe Geschwister, wir wollen in Liebe aufeinander Acht haben. Nehemia stellt sich mit unter die Schuld seines Volkes und er kommt vom Wir auch zum ganz persönlichen Ich. Und das wünsche ich uns, dass wir uns nicht übereinander erheben, dass wir nicht vielleicht, ich möchte jetzt doch mal, was steht da im Galater 6? Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Ja, ganz salopp gesagt, ja, auf das auch dir bewusst ist, dass du nie auch nicht selbst schnell in Sünde fallen kannst. Wir sind alle Menschen, ja. Nehemia tut Buße, er kommt vom Wir zum ganz persönlichen Ich und stellt sich unter die Schuld seines Volkes. Und dann im Vers 8, und es setzt sich dann weiter fort, beginnt, ich verstehe es irgendwo, wie ein Gebetsringen. Im Vers 8 heißt es am Anfang, gedenke doch. Vers 10, sie sind ja deine Knechte. Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein. Nehemia kommt ins Ringen, ja? Er kommt ins Ringen. Gedenke doch des Wortes. Und das ist genau das, was ich zu Anfang sagte. Nehemia wagt es, seinen Gott beim Wort zu nehmen. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Nehemia wagt es, Gott beim Wort zu nehmen. Gedenke doch des Wortes, dass du deinen Knecht Mose geboten hast. Und er ringt für sein Volk. Ja, er tritt ein für sein Volk. Ich persönlich glaube, dass hier und auch später in diesem Buch Nehemia an vielen Stellen ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Allein schon die Tatsache, dass er bereit ist, seinen Job, ja, seinen Spitzenverdienst, sein Dasein auf dem persischen Königshof aufzugeben, ist ein schönes Bild, ja. Wie heißt es im Philipperbrief Kapitel 2? Ja, der es nicht für einen Raub achtete oder nicht wie eine Beute festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Ja, auch der Herr Jesus war bereit, auf alle Herrlichkeit und Pracht und Majestät zu verzichten und die Gestalt seiner Geschöpfe anzunehmen, Sklave, Diener zu werden. Auch Nehemia ist bereit, zu verzichten und aufzugeben und zu gehen. Ich denke, da gibt es viele verschiedene Facetten, wo er ein Vorbild auf den Herrn Jesus sein darf. Er nimmt Gott beim Wort. Und erinnert ihn an seine Verheißungen, erinnert ihn daran, dass dann, wenn das Volk umkehren würde, Buße tun würde, er sie wieder sammeln wollte und an den Ort zurückbringen wollte, wo er seinen Namen wohnen lassen wollte, nämlich Jerusalem. Jerusalem. Darum ringt er und darum betet er. Und er kommt ja wirklich zum Gebetskampf. Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ja, auf der einen Seite erinnert er Gott an die Tatsache, sie sind doch dein Volk, sie sind doch deine Knechte und deine Mägde. Auf der anderen Seite macht er wiederum Gott groß, ja, indem er von seiner großen Kraft und seiner starken Hand spricht. Das ist einfach eine Sache, die wir lernen dürfen, auch in unserem Beten. Ja, Philipperbrief, mit Danksagung vor seinen Thron zu treten, auch immer wieder ja, deutlich zum Ausdruck zu bringen, wer und was Gott ist, ihm die Ehre zu erweisen, ihm Anbetung darzubringen und dann auch sicherlich mit unseren Anliegen zu ihm zu kommen, wo sie am besten aufgehoben sind. Im Vers 11 steigert sich das noch einmal. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Hier gibt es wieder einen Zusammenhang, der uns deutlich gemacht wird, wie schon im Vers 5, ja, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Hier haben wir wieder diesen Zusammenhang. Ja, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Gehorsam. Gehorsam ist angesagt. Und Nehemia betet darum, dass Gott sein Gebet erhört und auch das Gebet seines Volkes, ja, der Männer, die wirklich nachfolgen wollten, die den Namen Gottes fürchten. Ich habe mir da persönlich schon vor langer Zeit so einen Merksatz für mich so eingehämmert, der schlicht und einfach, wer Gott fürchtet, der braucht nichts anderes zu fürchten. Wer Gott fürchtet, wer in der aufrichtigen Gottesfurcht lebt, der braucht nichts anderes zu fürchten. Und das ist eine Sache, die Nehemia hier deutlich zum Ausdruck bringt. Und er bringt hier noch etwas zum Ausdruck im Vers 11. Es kommt ja irgendwo doch mehr oder weniger klar und deutlich zum Ausdruck. Nehemia sieht sich, fühlt sich berufen, nach Jerusalem zu gehen. Das bringt er zum Ausdruck, indem er betet, ja, gewähre Barmherzigkeit vor diesem Mann, gewähre Barmherzigkeit vor dem König. Denn eigentlich war es ein Unding, von diesem Job des Mundschenks da enthoben zu werden und frei zu werden. Das war allein eine Sache, wo nur Gott das Herz dieses Mannes, des Königs, bewegen konnte. Das war sich Nehemia durchaus bewusst. Aber noch etwas kommt zum Ausdruck, wenn er betet, nicht nur deines Knechtes, sondern deiner Knechte. Nehemia war kein Einzelkämpfer. Nehemia wusste, dass er dann, wenn er nach Jerusalem gehen würde, im Auftrag Gottes die Mauern zu bauen, dann brauchte es Mitkämpfer, dann brauchte es Mitarbeiter. Heute würde das heißen, neudeutsch, ja, er war ein Teamplayer, ja, er war ein Mann, der sich bewusst war, alleine vermag ich hier überhaupt nichts. Ich brauche einfach Männer und Frauen, die mit mir gehen, die mit mir kämpfen und die mit mir arbeiten. Auch das ist eine Sache, die manchmal heute recht schwierig ist. Ja, wir sind alle sehr individuell, wir sind alle sehr unterschiedlich, das ist auch gut so. Ja, wenn alle so wären wie Matthias Habich, das wäre eine Katastrophe in der Versammlung. Ja, es ist gut so, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dass es da eine Vielfalt von Gaben und Charaktere gibt, ja. Aber es wird immer eine hohe Kunst, eine große Herausforderung bleiben, dass wir auch im Frieden miteinander auskommen. Das hat damit zu tun, dass wir auch bereit werden, selbst zurückzutreten, ja. Selbst nicht immer auf dem Recht haben müssen zu pochen, sondern auch bereit werden, einen Schritt zurückzugehen. Ich rede jetzt hier nicht leicht von Kompromissen, ja. Ich glaube nicht, dass das Wort Kompromisse da angebracht ist, ja. Aber es ist immer wieder wesentlich, dass wir zur Einmütigkeit, zum Einssein finden. Und das sind Dinge, die werden uns nicht in den Schoß gelegt. Daran muss gearbeitet werden, ja. Das hat ein Stück mit Verzicht zu tun, mit Zurücktreten zu tun, ja. Das hat zu tun damit, ja, wie Paulus schreibt im Philipper 2 in den ersten Versen, ja, den anderen höher achtend als sich selbst, ja. Das ist mit Sicherheit immer wieder eine große Herausforderung. Aber Nehemia ist sich bewusst, dass er Leute braucht, dass er Mitkämpfer braucht, Leute, die mitziehen. Das wird dann auch in Kapitel 2, das werden wir heute Nachmittag merken, sehr deutlich. Und das ist eine Sache, die auch wir immer wieder begreifen müssen. Wir können keine Einzelkämpfer sein. Versammlung Gottes besteht aus vielen Gliedern. Diese Mauer, wo der Herr Jesus, ja, Petrus gebraucht dieses Bild, wo der Herr Jesus der Eckstein ist, wo wir als Steine eingefügt sein dürfen, ja, die besteht aus vielen verschiedenen Steinen, ja. Da braucht es einfach ein gutes Miteinander, da braucht es ein Achthaben aufeinander, da braucht es das Bewusstsein, ja, dass es ohne den Bruder und ohne die Schwester nicht geht. Da gibt es manchmal solche, ja, ich sag mal Schleifsteine, ja. Da gibt es so manchmal Charaktere, die fordern uns sehr heraus. Es gibt manchmal Charaktere, wir hatten so einen Bruder bei uns in Philo, mittlerweile ist er lange beim Herrn. Mein Schwiegervater war ja nur schon etliche Jahrzehnte vor mir in der Brüderstunde. Der sagte immer, der Bruder hat uns jahrzehntelang beschäftigt. Jahrzehnte. Fast jede zweite Brüderstunde war Grund und Anlass seine Person und sein Charakter, ja, sein Wesen. Manchmal gibt es solche Schleifsteine, ja, wo wir besonders herausgefordert sind. Aber Nehemia ist sich bewusst, es braucht Mitarbeiter. Er sieht sich berufen. Wir werden heute am Mittag merken, nach dem Mittagessen, Kapitel 2. Er sieht sich nicht nur berufen, er sieht sich auch, er wird auch von Gott berufen. Er wird auch zugerüstet und er wird ausgerüstet mit all dem, was notwendig ist, um diesen Dienst zu tun. Für mich ist dieses Buch Nehemia ein sehr praktisches Buch, ja, mit vielen guten geistigen, praktischen Bezügen, die man daraus ziehen kann. Ich habe mich sehr gewundert, Onkel Siegfried, ich sage auch Onkel zu ihm, er verbietet mir das immer, ja. Ich kann gar nicht anders. Onkel Siegfried ist mit mir im vergangenen Jahr immer mitgefahren nach Schwarzenberg. Da habe ich auch mit den Geschwistern dieses Buch begonnen. Und dann sagte er beim dritten Abend zu mir, Matthias, du legst Nehemia ganz anders aus, als wie ich das Buch bis jetzt kannte. Für mich war Nehemia immer so ein, war bei uns mal so ein bisschen tabu. Und war immer so, immer irgendwo negativ behaftet, war immer nur in Richtung Absonderung ausgelegt. Aber mir ist es richtig wert. Ich habe gesagt, du, also, da wird mir jetzt ein bisschen Angst, wenn du sagst, ich habe was Neues gehört, ja? Da wird mir richtig Angst. Dann sagt er, nein, braucht ihr nicht. Du hast das Buch anders ausgelegt. Aber gut und praktisch. Und mir ist es richtig wertvoll geworden. Und das wünsche ich uns allen, dass es uns wertvoll wird. Ja, dass dieses Buch praktisch zu uns spricht. Und ich glaube, das ist einfach, ich liebe dieses Buch vom ersten bis zum letzten Kapitel. Ja. Es spricht sehr praktisch in unseren Alltag hinein. Nehemia ist bereit, auf seine Karriere zu verzichten. Nehemia setzt Prioritäten in seinem Leben. Und ich persönlich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, auch für uns heute, dass wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Was nimmt den ersten Platz ein in unserem Leben? Und Nehemia setzt Prioritäten und ist bereit zu verzichten. Ja, wir werden später dahin kommen, Nehemia, es heißt ja im Kapitel 2, der König fragt ja im Vers 6, wie lange wird deine Reise dauern? Und da heißt es schlicht und ergreifend, und ich gab ihm eine Zeit an. Da steht nicht, was er sagt. Aber später lesen wir im Kapitel 5. Er war 12 Jahre in Jerusalem. 12 Jahre war Nehemia am Stück in Jerusalem. Er hatte übrigens auch 12 Jahre keinen Verdienst. Er hat nämlich auf seinen ihm zustehenden Lohn als Statthalter verzichtet. Er hat das Volk nicht mit seinem Statthalterlohn belastet. Ja? Der Mann hat wirklich was aufgegeben. Der hat Prioritäten gesetzt für seinen Gott und für sein Volk. Und das wünsche ich uns allen, auch ihr jungen Leute, auch wenn ihr am Fragen seid, was lernen oder was studieren, Berufswahl, betet wirklich aufrichtig darum und lasst euch das wirklich von eurem Herrn zeigen. Und habt Acht, dass der Herr Jesus den ersten Platz einnimmt und nicht Karriere, nicht Job, sondern dass hier im Hause Gottes euer erster Platz ist, Ich möchte euch da mal kurz deutlich machen, was das bei mir für eine Übung war. Ich bin so ein Typ, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Ja? Ich habe seit meinem 10. Lebensjahr, habe ich so ein kleines Aquarium geschenkt bekommen von meinen Eltern. Seitdem ging in meinem Leben ohne Fische gar nichts. Ja? Da gab es Zeiten mit 20 und 25 Becken. Ich habe mich spezialisiert auf südamerikanische Arten, natürlich auf Arten, die kein anderer kann, als andere reizt ja nicht. Habe damit zugegeben auch ein Stück das Familienbudget erhöht. Das war nicht üppig. Aber ich habe täglich 2 bis 3 Stunden an dieses Hobby gehängt. Ich war immer in der Versammlung. Ich habe auch mitgearbeitet, ja, keine Frage. Aber dann hatten wir eine Woche lang Bibelunterweisung mit William MacDonald, dem amerikanischen Bibelausleger bei uns in Philo. Er wurde übersetzt und dann kamen wir an das Kapitel 14 im 1. Korintherbrief, wo, ich glaube, 3-mal angefragt wird, da finden wir das Wort Erbauung oder erbaulich. Das ist übrigens der Maßstab zur Beurteilung von Diensten, ja, von Wortdiensten, von Lehrdiensten. Ist es erbaulich? Ja. Und da hat der Herr bei mir den Finger draufgelegt. Das hieß, ich hatte 2 schlaflose Nächte. Und da kommt der Teufel, ihr ahnt es gar nicht, wie der Teufel kommt. Ja, kommt mit solchen fixen Ideen wie mit Erhaltung der Schöpfung. Ja, viele Arten sind heute schon ausgestorben in Südamerika durch Umweltverschmutzung. Erhaltung der Schöpfung und solchen Nonsens. Ja. Und am zweiten Morgen bin ich aufgestanden, sehr früh, und habe alles abgefischt. Hab abgebaut, hab alles verkauft. Meine Frau hat gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt schaut's durch bei ihm. Ja. Auf der anderen Seite war sie sicherlich froh, dass das Geblubber in der Küche aufhörte. Ja. Ich habe einen absoluten Schlussstrich gezogen. Es gibt heute bei mir in der Wohnstube noch ein Aquarium, ist ein bisschen größer als bei anderen. Ja. Aber das macht mir eine halbe Stunde Arbeit in der Woche. Da kann ich gut mit leben und da habe ich echt Freude dran. Liebe Geschwister, wir müssen Prioritäten setzen in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass Hobbys strafbar sind. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Hobbys Sünde sind. Ja, aber da gibt es im Hebräerbrief im Kapitel 12 eine sehr markante Aussage. Wir kennen dieses Wort sehr gut. Hebräer Kapitel 12, da heißt es, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, Vers 1, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. 2 Aussagen. Indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Leicht umstrickende Sünde, ist uns bewusst, worum es geht. Aber was sind Bürden? Bürden ist so etwas, was ich mir auferlegt hatte. Ja? Da kenne ich Geschwister, da weiß ich manchmal gar nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Die haben einen großen Garten am Haus, dann haben sie noch einen Garten in einer Laubenpieperkolonie, ja. Und man belastet sich mit Bürden ohne Ende. Und ich frage mich immer, Leute, was soll das? Man jammert dann noch, ja. Das sind Bürden, mit denen wir uns selber belasten. Das hat nichts mit Sünde zu tun, ja. Aber lasst uns Prioritäten setzen in unserem Leben. Und wer nimmt den ersten Platz ein? Liebst du mich mehr als diese oder als dieses? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Nehemia setzt hier klare Prioritäten. Er verzichtet und lässt sich berufen zu diesem Dienst nach Jerusalem. Das werden wir heute Nachmittag anschauen, wie das geschieht. Dieser Mann kann 4 Monate warten, 4 Monate beten und fasten und weinen, Leid tragen und warten auf das erste Ansprechen des Königs. Auch das ist eine gewaltige Übung, ja? Aber das wollen wir heute Nachmittag anschauen.